Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Clemens Kolb.
Ein richtig beliebtes Thema. Heute ist das Thema Demut. Das Thema beschäftigt mich schon seit längerem und es treibt mich auch immer wieder um. Ich hatte mir auch mal überlegt, ein Buch dazu zu schreiben mit dem Titel Die 10 demütigsten Männer der Bibel und was sie von mir lernen können. Ah, ich bin nicht so der Schreiber, ich glaube, da wird eher nichts draus. Aber heute dreht sich das um das Thema Demut. Und dazu lesen wir einen kleinen Abschnitt aus dem Philipper. Eine Quelle sagt sogar, dass es heute der wichtigste Lehrabschnitt im Neuen Testament ist. Hier geht es um Selbstverleugnung, um Selbstentäußerung, also um Demut, Unterordnung. Die richtigen Liebs und richtiges Lieblingsthema, sich unterzuordnen. Wer ordnet sich denn schon heute noch gerne unter? So Situationen oder Menschen begegnen uns immer wieder in der Gemeinde, die sich eben nicht unterordnen, die uns selber auch herausfordern, wo man sagt, sag mal, was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Kennt ihr das vielleicht, den Satz? Oder, na, wir hätten das früher nicht so gemacht, bei uns ist das anders da. Sich unterzuordnen, einander stehen zu lassen, einander zu ertragen, den anderen stehen zu lassen oder ihm vielleicht sogar noch was Gutes zu tun. Eigentlich müsste man sagen, Gemeinde ist ein Schiff, das von lauter Nieten zusammengehalten wird. Seid ihr auch schon eine Niete im Schiff, das sich Gemeinde nennt? Ist es unfair, wenn ich sowas sage? Fühlt sich das komisch an, wenn ich sage, ich bin eine Niete im Schiff, das sich Gemeinde nennt? In der Politik sagt man, Nieten sind immer an den entscheidenden Stellen, ne? Bei Schiffen. Aber so ein großes Schiff, das wird zusammengehalten von Nieten. Es geht hier um viel mehr als nur einander unterzuordnen in der Gemeinde, sondern auch um das, warum wir das tun sollen. Und ich glaube, das ist manchmal hilfreich. Als ich Schlosser war, also ich habe Schlosser gelernt und ich habe auch meinen Techniker gemacht im Gebäude- und Systemtechnik, Hausmeister, habe auch als Soldat gelernt und ich habe verschiedene Berufe gelernt und immer, wenn ich was verstehen musste, wurde mir auch erklärt, wozu. Das wurde mir dann deutlich. In der Schule war es anders, da hat man gesagt, lern Mathe. Aber in dem Berufsleben, da wird es dann hilfreich, wenn man weiß, wofür brauche ich es denn? Und auch im Glauben ist es so wichtig, dass wir verstehen, warum sollen wir es denn tun? Ich möchte euch den Abschnitt vorlesen, er steht in Philipper 2, 1 bis 11. Wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmesucht tut, sondern dass ihr in der Demut einer dem anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihm auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Demut, warum? Vers 1 bis 4. In den ersten Teilsätzen steht viermal das Wort wenn zu Beginn. Das Wort wenn in diesem Vers beinhaltet kein Zweifel, so wie wenn das Wörtchen wenn ich wäre. Sondern es ist eine Einleitung eines Arguments. Paulus sagt, im Grunde könnte man es auch übersetzen mit weil. Weil es nun so viel Ermunterung in Christus gibt, weil seine Liebe so überzeugend ist, weil der Heilige Geist uns alle in solch wundervoller Gemeinschaft zusammenführt, weil es so viel herzliches Mitleid und Erbarmen gibt, sollen wir in der Lage sein, in froher Harmonie miteinander zu leben. Wenn die gerade vier vorgelesenen Weils für die Philipper auch nur die geringste Bedeutung hätten, dann bittet Paulus sie, dass sie aufgrund dieser Argumente seine Freude vollends erfüllen sollen. Macht meine Freude vollends voll. Paulus war zum Glück mit den Philippern sehr glücklich. Also es war nicht so wie in Korinth, wo er nicht akzeptiert wurde oder wo es drunter und drüber ging, sondern im Grunde war er sehr glücklich mit den Philippern. Aber er sagt trotzdem, hey, ihr könntet meine Freude noch voller machen über euch. Ich bin schon glücklich über euch. Aber da gibt's noch was, das wird mich noch viel glücklicher machen. Und diese Freude würde ihn noch viel größer machen, wenn sie sollten dieselbe Gesinnung, also den gleichen Willen und die gleichen Gefühle für die Gemeinschaft haben. Sie sollen dieselbe Liebe, die alles tut und nichts erwartet, füreinander haben. Ein Herz und eine Seele sein, gemeinsam an einem Strang ziehen. Schwierig manchmal, ne? So in der Gemeinschaft. Ein Herz eines Sinnes sein, einander lieben, einander etwas Gutes tun, ohne zu erwarten, dass man was zurückbekommt. Und doch sagt er, genauso soll es sein. Seid eines Sinnes. Aber dies alles sollen sie nicht aus dem Antrieb heraus tun, aus eigennützigen Plänen oder um da bloß dabei zu sein, um Anerkennung zu erhalten, weil man so besonders liebevoll und hilfsbereit war. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon jemanden vor Augen. Wenn ihr jemanden vor Augen habt, dann schiebt ihn beiseite und schaut vielleicht erstmal auf euch. Wie ist es, wenn ich was Gutes getan habe? Müssen das alle wissen? Müssen das alle wissen? Und neulich habe ich auch geholfen. Habt ihr gesehen, wie das Schild draußen befestigt ist? Hab ich gemacht. Übrigens, die Türen knarren in der Gemeinde nicht mehr. Wisst ihr warum? Merkt ihr was? Da schwingt was mit. Aber denkt nicht über den nach, den ihr jetzt vielleicht im Kopf habt, sondern denkt vielleicht über euch selber nach. Wie sieht es bei uns aus? Sie sollen sich außerdem davor hüten, dass sie damit anfangen zu denken, dass sie zu kurz kommen würden. Viel wichtiger ist, dass sie ihrem Nächsten dienen, um ihm zu helfen. Oh, wenn ich dem helfe, oh, da geht mir ganz schön viel Zeit verloren. Jetzt hat er meinen Rasenmäher seit 12 Wochen und er bringt ihn immer noch nicht. Freiwillig. Oh, warum darf der das Amt begleiten und ich nicht? Kennt ihr das? Oder warum muss denn ich immer hier vorne stehen? Warum macht das nicht der andere? Der war doch Geschäftsführer. Der hat doch auch mal sowas gemacht. Der kann das doch auch gut. Nein, demütig sollen wir voreinander sein. Paulus macht uns erstmal richtig Hoffnung. Und das finde ich das Schöne. Er kommt nicht mit der Ohrfeige um die Ecke, sondern er macht erstmal richtig Hoffnung. Weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben und wieder auferstanden von den Toten ist, ist es uns heute möglich, uns Versagern, uns Selbstsüchtigen, uns jedem das Seine, mir das meiste Menschen, ist es hier möglich, Gemeinschaft zu leben, zusammenzuhalten, dieses Schiff zusammenzuhalten. Es ist möglich, dass wir unsere Wünsche zurückstellen und den Nächsten den Vortritt zu lassen. Weil Jesus für uns starb, ist es möglich, dass wir uns Gemeinschaft nennen. Eine witzige Begebenheit, wo man so ein bisschen seinen Wunsch zurückstellen muss. Ich war mal in einer Jugendarbeit und da hat man den Namen für die Gruppe gesucht. Saß mit allen Jugendlichen zusammen, hey, wir brauchen einen neuen Namen für unsere Jugendgruppe, warum auch immer. So, wir als Leiter hatten die Idee, EC Fresh wäre doch cool oder EC Hipster oder keine Ahnung, wir hatten so für uns, wir dachten richtig coole Ideen und von den Jugendlichen kam gar nichts. Und irgendwann sagt ein Mitarbeiter, ja dann, ihr könnt euch auch EC Alfred nennen. Und dann sagen die Jugendlichen, geil, den nehmen wir. Ja, das war Blödsinn, ne? Nee, den wollen wir. Wir wollen EC Alfred heißen ab heute. Und dann hießen die Jugendlichen ab dem Tag EC Alfred. Und der heißt heute noch EC Alfred. Und da haben sich die Mitarbeiter nicht ihren Wunsch durchgedrückt, sondern haben gesagt, gut, euer Wille geschehe, nicht unserer in dem Fall. Ja, das ist manchmal ein ganz schneller Kampf, wenn man eine Idee hat für coole Namen und sich super was ausdenkt und es dann doch nicht so wird, wie man es selber gerne möchte. Aber gleichzeitig warnt uns Paulus davor, vor falscher Demut. Und die gibt es nämlich auch. Die falsche Demut ist die, die alles dafür tut, um Anerkennung erwartet. Ich tue die Dinge, um eine bessere Position zu kriegen. Ich tue die Dinge, dass die Leute sehen, wie sehr ich mich mit einbringe. Unangenehmes Thema vielleicht, ich sag's trotzdem. Ich war in vielen Kursen zum Thema Pädophilie in Gemeinschaften. Und da wurde es stark behandelt, dass Männer oder Frauen, die diese Neigung haben, oft solche Ämter belegen, die keiner haben möchte. Weil man sagt, oh, der ist richtig super. Der fegt sogar, wenn draußen 30 Grad minus und der Schneewitter, der kommt und streut das Salz. Den brauchen wir auf jeden Fall. Aber solche Leute tun das oft, dass wir abhängig werden von ihnen. Das ist falsche Demut im Extremstfall. Um es mal so zu sagen, das ist das schlechteste und das beste Beispiel dafür, wie man Demut heucheln kann. Und so gibt es auch in nicht so extremen Fällen Demut, wo es keinem schadet eventuell, aber wo man sich immer wieder in den Mittelpunkt rückt und es nicht tut, weil man der Gemeinschaft dienen möchte, sondern dass die Gemeinschaft einem selber dient. Wir haben mal in einer Gemeinschaft, in der ich vor Jahren war, eine Spende gekriegt, die war richtig hoch, verbunden mit einem Auftrag. Das kann auch, sagt man, oh, demütig, dass es so viel Geld gibt, aber ihr kriegt das Geld nur, wenn ihr das tut, was wir wollen. Oh, ach so, damals hat sich die Gemeinde darauf eingelassen. Aber in so einem Fall würde ich heute sagen, echt lieb von dir, aber behalte dich, verzichte ich drauf. Dann ist das Klavier vielleicht nicht so gut gestimmt, aber so läuft das nicht. Und ich glaube, das ist wichtig. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die Gemeinschaft selbst, wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Dafür sorgt falsche Demut. Woran erkennt man, dass wir die Gemeinschaft zerstören oder dass wir dabei sind, Unrat zu sehen mit unserer falschen Demut? Woran merken wir, und damit meine ich nicht, dass wir bei dem anderen das sehen, weil das sehen wir oft sehr schnell, aber wo sehen wir das bei uns selbst, wo wir die Wünsche von uns selbst über das anderen stellen? Woran merken wir, so wie wir uns verhalten, eben nichts mit der Treue zu Gott zu tun hat, sondern mit unseren Wünschen selbst, die wir in uns tragen. Ich mache euch Mut. Prüft euch selbst, ob ihr dieselbe Gesinnung habt, also den gleichen Willen wie die Gemeinschaft. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Das meine ich nicht. Aber ob der Wunsch von euch für Unrat zählt, das ist die Frage. Also prüft, ob euer Wille der gleiche mit der Gemeinschaft ist. Ist mein Wunsch so wichtig, dass alle anderen den auch haben müssen? Prüft, ob ihr dieselbe Liebe, die alles tut und nichts erwartet, füreinander einbringt. Das ist schon manchmal hart genug. Oder ob ihr wie die Axt im Wald seid und auch so danach handelt. Prüft, ob ihr ein Herz und eine Seele seid, gemeinsam an einem Strang zieht. Ob ihr der Meinung seid, dass es welche gibt, die falsch liegen oder ihr die Lösung allein habt. Kennt ihr den Satz? Der ist nicht normal. Umso länger ich drüber nachdenke, boah, wir sind alle nicht normal. Wenn ich bei mir in den Keller runtergucke und all die Kinderklamotten habe, die in Kisten eingelagert sind, wahrscheinlich nie rauskommen, sondern über Generationen weiter bei uns im Keller gelagert bleiben, merke ich, meine Frau und ich, wir sind nicht normal. Wir sind Horter. Schaut danach, dass wir einander respektieren und uns demütig unterordnen. In letzter Zeit ist der Satz, der mich prägt, wir sind alle voll die Psychos. Also ich gehe zur Seelsorge, weil ich einen Konflikt habe mit jemandem. Und ich habe festgestellt durch die Seelsorge, ich habe Scham und Wut in mir drin. Und wenn die Scham berührt wird, dann explodiere ich wie ein Vulkan. Deswegen hat mein Bürostuhl keine Lehnen mehr. Also ich kann richtig wütend werden. Und umso mehr ich mit dem Mann rede, der mir da hilft, merke ich eigentlich, wie kaputt und ich innen drin bin. Und ich dachte immer, ich wäre eigentlich okay. Umso mehr stelle ich fest, und in den Gesprächen mit den Menschen, wie kaputt wir eigentlich alles sind. Wir Verletzungen haben. Ich habe einen Kurs gemacht zur Traumatherapie. Da setzt man sich rein, Seelsorge, Traumatherapie, richtig cool. Am Ende sitzt man heulend mit dem Leiter in der Ecke und merkt eigentlich, dass man selber ein Trauma hat aus der Kindheit. Und alle, die in dem Kurs waren, hatten ein Trauma. Ah, das sind solche Psychos. Aber wie schön, sich dessen bewusst zu werden, ich bin eben nicht besser. Ich brauche genauso Hilfe wie mein Nächster. Sagen wir es mal so, nicht die Sünde stellt die höchste Gefahr in Gemeinschaften dar, sondern der Mangel an Demut. Im Englischen sagt man einen schönen Begriff, dass man nosy ist. So, der schon wieder. Hast gesehen, was der schon wieder gemacht hat? Hey, demütigt euch füreinander. Punkt 2, letzter Punkt, Vers 5 bis 11. Nun lässt Paulus die Gemeinde nicht nur einfach mit der Information sitzen, wie sie sich verhalten sollen, sondern er gibt ihnen auch noch ein Vorbild, eine Begründung, warum das alles. Die Gemeinde in Philippi soll sich Jesus als Vorbild nehmen. Ihre Denkweise soll wie die von Jesus sein. Aber was war so besonders an Jesus? Ja, er war Gottes Sohn. Ja, er ist an Weihnachten geboren, ne? Wenn wir das glauben, was die Bibel sagt, dann können wir davon ausgehen, dass Jesus ganz Gott war und ist. Und seine Göttlichkeit, also diese ganze Macht, hielt er nicht fest wie ein Dieb seinen Schatz. Er war bereit, diese Göttlichkeit, diese Macht herzugeben, abzugeben, zurückzulassen für dich. Für dich. Nicht nur, dass er dies alles hinter sich ließ, er machte sich selbst zu nichts. Vorher Gott und allmächtig begibt er sich auf die Erde, nicht in all dieser Macht, nein, er kommt als Kind geboren, absolut machtlos, um als Knecht, als Arbeiter, als Untergebener zu dienen. Er ist in die Lehre gegangen bei den Menschen. Ist mir erst neulich wieder beim Lesen aufgefallen. Ihr kennt die Geschichte, Jesus und seine Eltern sind in Jerusalem. Die Eltern kümmern sich gerade wenig um Jesus, er ist ja schon 12 Jahre alt. Und dann gehen die zurück nach Hause, plötzlich ist Jesus nicht da. Und dann suchen die ihn mehrere Tage und finden ihn im Tempel. Und dann ist die Mutter stinksauer und der Vater, verstehe ich, hat auch Jesus verstanden. Und die Gelehrten, die um ihn herum standen, sagen, oh, Jesus war so klug und das weiß er, so, was ein gebildetes Kind. Und Maria, ich kann mir das richtig vorstellen, wenn ich an meine Frau und an meine Mama denke. Junge, 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 das machst du nicht mehr, verstanden? Er sagt dann, ja, ich war doch bei meinem Vater daheim im Haus. Sagte er, also schon okay, aber nicht hier auf der Erde. Vielleicht so, ne? Und dann steht er und er wuchs in Weisheit. Er ging bei seinem Vater in die Lehre, in die Steinmetz-Zimmermannslehre. Der hat sich wahrscheinlich so manchen Hammer auf den Finger gehauen. Keine Ahnung, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Wenn ich meine Finger aus der Schlosserzeit, 3,5 Jahre Ausbildung, denke, ich habe richtig viele Narben. Das geht nicht spurlos und einfach. Jesus hat gelernt. Er hat sich gedemütigt. Dadurch, dass er genauso in die Welt kam wie wir alle und auch von allem her so gestaltet war wie wir, also er als Mensch galt, hat er sich selbst erniedrigt. Nicht nur das, er war auch gehorsam bis in den Tod, der unausweichlich war und notwendig zur Rettung von jedem Einzelnen von uns, der an ihn glauben möchte. Weil Jesus bereit war, alles aufzugeben, weil er demütig war vor Gott, hat Gott ihm alle Ehre gegeben, ihn sogar in die Höhe gehoben und ihm den Namen gegeben, der über alle anderen steht. Und weil das so ist, wird sich irgendwann, wenn die Zeit gekommen ist, alle Knie vor ihm beugen. Ich kann mich an manche Gespräche erinnern mit manchen Mitarbeitern, die eben nicht glauben. Wir haben bei uns im Pfadis einen Mitarbeiter, der glaubt nicht. Keine Beziehung zu Jesus. Der ist dabei. Der hört sich das an. Er sagt, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber ich finde cool, was für Werte ihr vertretet. Und dann, so wie er dabei ist, und dann muss ich dran denken, irgendwann kommt der Tag, da wirst du es verstehen. Entweder verstehst du es oder du wirst es sehen. Eins von beiden. Dann wird nicht mehr die Frage sein, ist es richtig oder nicht, sondern ihr hattet recht. Oder ihr habt recht. Nicht nur, dass wir vor ihm knien, auch wir wird es keinen mehr verleugnen können, dass Jesus der Herr ist. Dass er der ist, der die Macht in seinen Händen hält. Darum ist das alles geschehen, dass Gott die Ehre bekommt. Welches Vorbild finden wir also in Jesus? Warum sollten wir demütig sein? Warum sollten wir nicht nur an uns selbst denken? Warum sollten wir den Nächsten lieben, sogar so sehr lieben, dass wir ohne Erwartung helfen? Warum sollten wir einander unterstützen, ohne es jedem unter die Nase zu binden oder zu reiben? Warum sollten wir einander dienen, auch wenn wir von anderen ausgenutzt werden? Weil es wichtig ist, dass wir moralisch richtig handeln? Weil wir als Christen Vorbilder sein sollen? Weil Christen halt so sind? Sonst erleiden wir an Ansehen und unseren besseren Platz im Himmel? Könnte das der Grund sein, warum wir die ganzen Dinge tun? Wir sollen demütig sein, dass Jesus, dass Gott Jahwe die Ehre bekommt. Wir sollen einander dienen, weil uns zuerst gedient wurde. Wir sollen bereit sein zu helfen, wie uns zuerst geholfen wurde. Wir sollen bereit sein, ein Opfer zu bringen, weil für euch, für uns, für dich das erste Opfer gebracht wurde. Wenn Jesus bereit war, alles aufzugeben, um dich zu gewinnen, wie viel bist du bereit, von deinem Recht, deinem Anspruch, deinen Wünschen, deinen Forderungen, deinen Vorstellungen, deinen Erwartungen zurückzutreten, um dem Nächsten den Vortritt geben zu können? Ich sag's mal so, das ist so ein bisschen wie bei der Bundeswehr, okay? Also eigentlich noch ein bisschen anders da. Also bei uns gibt's richtig viele Christen. Jeder kann sich Christ nennen. Jeder. Da gibt es keinen Unterschied. Und dann kann der Jesus in den Dreck ziehen, wie er will. Als ich bei der Bundeswehr war, die ersten 3 Monate sind Grundausbildung. Das ist durch den Dreck krusteln oder sich den Helm schmücken mit Gras, dass man sich tarnt, so 30 Kilometer Märsche, das ganze Zeug. Aber eins ist wichtig, ist grüßen. In unserer Einheit war es so, wir durften nicht vorher mit der Uniform heimfahren im Zug, solange wir nicht ordentlich grüßen können. Wenn ich den Mann vor mir nicht erkannt habe als Feldwebel oder Oberfeldwebel, dann durfte ich nicht in der Uniform nach Hause fahren. Wenn ich nicht gewusst habe, wie ich Meldung machen soll, dann durfte ich nicht in der Uniform nach Hause fahren. Warum nicht? Weil das die Bundeswehr in den Dreck zieht, wenn ich mich daneben benehme. Hey, macht euch doch mal Gedanken. Nicht der Nächste, der andere oder der da drüben, sondern wie sieht es bei mir aus? So wie ich lebe, so wie ich mit den Menschen umgehe, so wie ich mit meinen Geschwistern in der Gemeinschaft umgehe, zeugt das von der Liebe Jesu Christi. Erkennen die Menschen Jesus allein in meinem Handeln, im Umgang mit meinem Nächsten? Mein Vater war auf Arbeit, Facility Manager, auch er. Also er hat es mir vorgemacht im Grunde genommen, er hat einen Hausmeister gemacht, aber er war für mehrere Gebäude verantwortlich und er hatte über sich in einem Gebäude einen Chef und der hat ihn behandelt wie ein Dreck. Also mein Vater wurde behandelt wie Dreck. Der hat ihn runtergemacht, der hat ihn für die kleinsten Dinge zur Schnecke gemacht, die Termine wurden zwar eingehalten, aber er hat vielleicht was übersehen oder wie auch immer, der wurde richtig wie Dreck behandelt. Und dann ist mein Vater in die Kantine gegangen und hat sich hingesetzt, hat gebetet. Und dann kam dieser Chef, setzt sich zu ihm zum Platz und sagt, oh, schönen Bruder zu sehen. Vater gesagt, was? Wie meinen Sie das? Weißt, ich gehe auch jeden Sonntag in die Kirche. Er sagt mein Vater, ja, aber warum behandelst du mich wie Dreck? Sagt er, Kirche ist Kirche, Geschäft ist Geschäft. Das meine ich damit. Es hat in meinem Vater einen tiefen Schmerz ausgelöst. Wenn man heute noch mit ihm drüber redet, der größte Schmerz, den er hat, ist, wie gehen wir als Geschwister im Glauben, in Christus miteinander um? Das ist, glaube ich, die eindrücklichste Geschichte für ihn, die er oft erzählt von der Arbeit. In Demut zu leben bedeutet nicht Freiheit zu verlieren, sondern in Demut zu leben bedeutet freimütig zu geben. Ich gebe dir von meiner Zeit. Ich gebe dir von meinem Geld. Ich gebe dir was auch immer, weil ich so viel bekommen habe in Christus. Dir vertrauen viele in der Gemeinschaft, wenn du etwas sagst und leitest mit deinem Rat und Tat. Du bist Leiter einer Gruppe, du bist verantwortlich für das Amt, du bist im Vorstand der Gemeinde, siehst du die Position als Gott gegeben und leitest diese mit Autorität. Stell dir gern mal die Frage, ordnest du dich in deinem Verantwortungsbereich so ein, dass du dich als der siehst, der den anderen in aller Verantwortung zuarbeitet, oder müssen die anderen dir dienen? Ich habe nochmal drüber nachgedacht, da ist mir eingefallen die Geschichte vom Abendmahl. Ich habe es neulich bei The Chosen angeguckt, ich gucke gerne The Chosen an, betrachte es vorsichtig, aber ich gucke es mir an. Und dann denke ich an diese Geschichte, wie Jesus denen die Füße wusch und was er dann sagt. Und da steht im Johannes 13, 14 bis 15. Lässt sich super merken. 13, 14 bis 15. Wenn ihr nachlesen wollt, Johannes 13, 14 bis 15. Super, kann man sich super gut merken. Wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, man sollte auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, denn ihr folgen sollt, handelt ebenso. Wo ist es bei uns dran, die Füße des anderen zu waschen? Wo ist es dran, dass wir uns einander in der Gemeinschaft, die wir hier sind, einander dienen? Ich möchte euch Mut machen. Nicht euch mit der Peitsche vorantreiben, sondern hey, Jesus hat es für uns getan. Hey, wir sind dazu berufen, es auch zu tun. Denn demütig zu leben bedeutet nicht Freiheit zu verlieren. Demütig zu leben bedeutet freimütig zu geben. Amen.